Ich war in meinem Leben an vielen Orten, aber ich war jetzt nie wirklich an solchen Orten, wo es wirklich Wasser in Frage kommt. Also, dass man wirklich drüber nachdenkt, wie bekommt man sein Wasser. Also, so an solchen Orten war ich jetzt noch nicht wirklich. Und ja, das zu sehen, wie glücklich die sind über Brunnen oder über Kleinigkeiten, also das hat mich schon echt sehr, sehr beeindruckt und sehr inspiriert.
Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva la Social.
Hallo, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva la Social. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, die ist insofern speziell, als dass sie nicht in Deutschland, sondern während einer Projektreise in Uganda aufgenommen wurde. Und zwar ist mein lieber Kollege Micha Fritz mit Content Creator Noel Goes Crazy im Januar nach Uganda gereist, um sich dort die Projekte anzuschauen. Die Aufnahme, die ist relativ spontan im Rahmen einer sehr, sehr langen Autoreise entstanden. Das heißt, wenn die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwieriger wird, dann habt Nachsicht mit uns. Das Ganze ist sehr, sehr spontan entstanden. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit Viva la Social.
Herzlich willkommen zu einer Sonder-Special-Surprise-Folge Viva la Social mit no other than Noel Robinson ist sein Nachname.
Robinson, ja.
Hier auf dem Weg, das heißt, ihr werdet es hören, wir sitzen in einem Bus, wir waren gerade an einem, willst du es erzählen, wo waren wir denn gerade?
Wir waren gerade auf einem an einem Wasserfall. Ich habe noch nie sowas gesehen, es war richtig krass. Diese Strömung, die ich dort gesehen habe, boah, wenn ich da reingehe, dann ist echt vorbei. Aber es sah richtig schön aus und genau, da waren wir gerade.
Wie absurd ist es so, also wir sind auf dem Rückweg von der Projektreise nach Kampala, haben dort die Wasserprojekte von Viva Con Agua Uganda und Viva Con Agua und Welthungerhilfe besucht. Wie absurd ist es für dich, danach so viel Wasser wiederzusehen? Also, weißt du, so, auf der einen Seite gibt es zu wenig Wasser auf der Welt und auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich genug Wasser.
Ja, also ich finde schon krass, das beschreibt einfach, wie die Welt verteilt ist, was halt einfach leider unfair ist. Das System spiegelt es halt alles wieder, weißt du? Die Welt ist unfair verteilt, Wasser, Geld, alles. Deswegen... Ja.
Wenn es so huppelt, dann fliegt Noel. Zum Glück hast du ja die Haare als quasi...
Zum Glück.
Wie sagt man, Helm? Schon fast Schutz. Willst du dich einmal vorstellen für die Leute, die jetzt vielleicht noch nie gehört haben, wer Noel Robinson ist? Kennen die Leute dich unter Noel Robinson oder...
Er unter Noel Goes Crazy.
Ja.
Noel Goes Crazy. Also ich bin Noel Robinson, a.k.a. Noel Goes Crazy. So heiße ich auf Social Media. Ich mache Social Media seit ungefähr 4 Jahren. Ich bin ein Tänzer. Ich mache auch Tanzvideos auf Social Media. Und ich hatte meinen großen Durchbruch 2022 mit Tanzvideos und meinen Haaren. Bin ich viral gegangen, indem ich meine Haare aus meiner Kapuze raushole und es so aufploppt. Hat man halt davor noch nie gesehen. Sehr einfach, aber unique. Und genau, seit einem Jahr reise ich jetzt um die Welt, mache überall Videos, tanze mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Kulturen. Und genau.
Um mal da von vorne anzufangen, warum hast du damals angefangen mit TikTok und Social Media?
Ich wollte einfach, also eigentlich wollte ich nur als Tänzer ein bisschen Reichweite generieren, weil es immer gut ist, wenn du Tanzstunden gibst, ein bisschen promoten willst, Leute in der Tanzstunde haben willst, ist immer gut, Social Media ein bisschen Reichweite zu haben. Das war eigentlich mein Ziel. Ich habe Tanzstunden gegeben, ich war Tanzlehrer und genau, habe ich gesagt, so ja, ich fange mal an einfach. Und ein Kumpel von mir ist YouTuber, der hat mir empfohlen, fang mal an damit, mit TikTok, als Tänzer ist easy. Und ja, dann habe ich einfach angefangen und habe mir gesagt, ab heute mache ich jeden Tag 3 Videos für 2 Monate. Wenn es mir Spaß macht und es gut läuft, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann höre ich auf. Aber so 2 Monate ziehe ich mir mal als Ziel durch. Habe angefangen, 2 Monate durchgezogen, hatte Spaß dran und habe ich halt weitergemacht.
Sind das vielleicht schon 2 Parameter für deinen Erfolg? Das eine ist, es hat dir Spaß gemacht und das zweite ist, auch eine extreme Disziplin an den Tag zu legen?
Ja, also beides ist das Wichtigste, würde ich sagen. Wenn es nicht Spaß macht, dann kann man eigentlich nicht so konstant bleiben. Und wenn man keine Disziplin hat, dann auch nicht natürlich. Deswegen war das auf jeden Fall das Wichtigste, dass ich jeden Tag gepostet habe, 3 Videos. Jeden Tag einfach gemacht habe. Ich habe das dann für ungefähr fast 2 Jahre, glaube ich, jeden Tag 3 Videos gepostet. Und dadurch, dass es mir halt Spaß gemacht hat, ging das auch so. Weil ich habe keinen Bock, jetzt 3 Videos zu machen, was mir gar keinen Spaß macht. Und diese beiden Faktoren waren, würde ich sagen, der wichtigste Punkt in meiner Karriere.
Und als du angefangen hast, hast du den Move mit dem Hoodie von Anfang an gemacht oder kam der, hast du den entwickelt?
Der kam ja später. Also, weil ich habe am Anfang nur getanzt. Ich hatte auch meine Haare früher gar nicht offen. Ja. Ich hatte so immer so einen Zopf. Aha. Das hatte ich immer hochgebunden so. Und dann habe ich halt immer, ich habe halt angefangen, dann draußen zu tanzen irgendwann. Erst Zimmer angefangen, da zu tanzen, dann draußen mit Reaction von Leuten im Hintergrund, Leute angetippt, getanzt und dann halt, dann kam diese Interaktion mit Leuten. Und dann auf einmal kam halt Corona, Lockdown, so mäßig. Und ich hatte auf einmal kein Content mehr so richtig. Also klar, im Zimmer kann man auch tanzen, aber ich wollte draußen mit Leuten und das war halt so mein Ding. Und da habe ich halt ein bisschen angefangen, meine Haare so ins Spiel zu bringen, so, weil es war immer schon mein Ding. So, ich lasse die wachsen, seitdem ich so 10 bin. Und ja, dann habe ich halt zu so einem bestimmten Sound das mal mit der Kapuze gemacht. Und das war mein erstes Video, was dann so 2-3 Millionen Views hatte. Und da habe ich das manchmal immer wieder mal so eingebaut, so wenn ich halt nicht richtig rausgehen konnte in der Quarantäne. Aber war jetzt noch nicht so ein großes Ding, war nur manchmal.
Du bist ja jetzt auf einer Reise, einer längeren, auch privaten Reise, wo du in Nigeria unterwegs warst, mit auch deinem Vater, ne?
Ja, ja.
Wie war es erstmal für dich, wieder nach Hause zu kommen? Wie ist es für dich der Sprung auf den afrikanischen Kontinent und nach Nigeria?
Es war richtig, richtig schön. Ich war letztes Mal vor 1,5 Jahren ungefähr. Und ja, seitdem hat sich auch sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Jetzt wieder so zurückzukommen, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich hatte auch so eine Mission mäßig. Meine Mission war einfach der Welt und Nigeria zu zeigen, dass ich Nigerianer bin, weil viele wissen es gar nicht. Die sehen mich in Brasilien, die sehen mich in arabischen Ländern, die denken, ich bin irgendwie Marokkaner, Brasilianer, sowas. Und ich wollte einfach, dass die Welt jetzt weiß, wo ich herkomme, wurde mal Zeit. So, wo diese Haare herkommen, wo das Tanzen und alles herkommt, so. Und deswegen bin ich halt dahin gefahren nach Nigeria mit meinem Dad zusammen und habe dann da Videos gemacht und es war sehr, sehr, sehr schön und sehr cool.
Wie gewöhnlich nimmst du Biber Konakwa wahr?
Ja, also wenn es jetzt nicht wirklich gewöhnlich, würde ich sagen. Sehr, sehr spontan, sehr, sehr, ja, alles einfach sehr spontan und sehr, alle einfach mit dem Flow gehen, so. Was ich aber sehr, sehr nice finde, ich bin auch eine Person, die das so macht. Klar macht es manche Dinge manchmal ein bisschen anstrengender, aber gehört dazu. So, wenn man mit dem Flow gehen will, dann muss man auch mit ein bisschen mehr Stress rechnen, ist einfach so. Und ja, also ich finde, also wenn ich mir eine Spendenorganisation vorstelle, dann stelle ich mir es eher nicht so vor, dass man jetzt mit dem Flow so richtig geht und so. So, ich denke mir, alles so vorgeplant und nicht spontan ist, so dachte ich eher so. Aber ja, hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist, was ich aber viel, viel besser finde.
Warum hast du sofort Ja gesagt, als wir dich gefragt haben, ob du mit auf eine Projektreise kommst nach Uganda?
Weil ich finde allgemein Charity sehr, sehr cool, sehr, sehr nice. Und ich finde, wenn man eine Plattform hat, dann sollte man das auch nutzen für gute Sachen. Und deswegen habe ich gar nicht lange überlegt und habe einfach direkt gesagt, ja, ich habe eine Plattform, war noch nie auf einem Charity-Projekt dabei. Wasser natürlich, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Es ist auch kein, deswegen habe ich einfach direkt Ja gesagt.
Manchmal ist dieses Reach und Follower ja wie so eine gefühlte Penisverlängerung, ja? Also so, dass halt Leute so, weißt du, so, ey, wie viel Follower hat der, wie viel Follower und so weiter. Ja. Dieses so Vergleichen auch und so weiter.
Ja.
Was glaubst du, kannst du von Impact generieren für das Thema sauberes Trinkwasser? Hast du dir da Vorstellungen gemacht oder gehst du da auch komplett frei rein und guckst einfach, was kommt? Oder?
Da ist ja mein erstes Projekt ist, gehe ich da auch sehr, sehr frei rein. Aber ich denke auf jeden Fall, es werden natürlich einige Leute sehen in meinen Stories, auf meinem Feed, wenn ich poste. Und ich glaube einfach, dass einfach Awareness kann man da sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist so das Ding, weil es auch bei meiner Community ein bisschen so ist, dass ich habe sehr viele Menschen, die fragen mich selber in meinen DMs nach Geld. Also, weißt du, die mir folgen. Ich habe sehr viele, weil ich denke, mein Content ist sehr relatable zu jedem so. Und halt auch Menschen, die jetzt nicht das Geld haben, um unbedingt zu spenden, die lieben halt das, was ich mache. Mich zu sehen in diesen Ländern, mit den Leuten zu connecten, die lieben das halt. Und deswegen glaube ich, dass es bei mir eher die Awareness ist, so, was den Impact hat. So, dass Leute einfach sehen, boah, krass, weißt du. Es gibt Leute, die haben kein Wasser. Es gibt Leute, die, weil viele checken es doch gar nicht so. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Und ich glaube, diese Awareness ist erstmal sehr, sehr gut. Und dann, ja, kann man ja darauf aufbauen.
Du sagst, du erreichst alle Leute. Ist da so jetzt die Hauptleute, weil immer alle labern von TikTok ist so jung und bla 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 und Gen Z und 16
ja,
bis
ist
was?
Komplette Lüge. Also, wenn man mit mir unterwegs ist, dann merkt man auch direkt, dass ich von sogar ja, fast mehr Erwachsenen oft angesprochen werde. Also, oder wenn, als ich in Ägypten war, sind alles Erwachsene. Natürlich Kinder, beides, Kinder auch sehr viele, aber es sind genauso viele Erwachsene, es ist alles dabei. Also dieses, ja, nur junge Kinder haben das, stimmt gar nicht. Also ich merke das ja daran, wenn ich rausgehe, wer mich anspricht, wer mich erkennt, es sind immer alle Altersgruppen. Ja.
Wie ist es, wenn dich Leute ansprechen? Ist es, es gibt wahrscheinlich alles, ne? Also ja. Es gibt respektvolles Ansprechen, ja. Es gibt nerviges Ansprechen, es ja. Gibt, wie gehst du damit um? Weil der Hype ist ja schon real und krass. Und was sind deine Mechanismen, wie du dem begegnest?
Also erstmal bin ich erst, also auch wenn es manchmal anstrengend ist natürlich, wenn man manchmal ein bisschen Privatsphäre will oder man will einfach nur was kaufen gehen kurz so, natürlich ist es sehr anstrengend, aber ohne diese Menschen, die mich anschauen, wäre ich auch nicht da, wo ich bin. So, deswegen bin ich denen in erster Linie sehr, sehr dankbar und sage immer ja. Also ich sage, außer die sind sehr, sehr respektlos, aber kommt nicht so oft vor. Die meisten freuen sich einfach so und deswegen sage ich einfach immer ja, bin nett, schenke ihnen ein Lächeln so und nimm mir auch die Zeit dann kurz, wenn die mir ein paar Fragen stellen wollen, dann rede ich auch kurz mit denen so. Ja, so mache ich es meistens. Wenn es zu viel wird, dann sage ich halt, ich muss weiter und dann gehe ich weiter. So, weil manchmal kommt dann eine Crowd und Masse und dann kann man auch nicht mit jedem reden und dann muss ich auch mal weitergehen. Aber ja.
Du hast mir ja so ein bisschen, ne, wir haben uns ja jetzt schon kennenlernen dürfen, du hast mir erzählt, dass es in Ägypten teilweise am Markt so war, dass die Polizei kommen musste ja. Und du in ein Auto springen musstest.
Ja, ja.
Sind es so Szenen, wie man dann von, also ich bin ja eher so 40, ja. Also Boomer oder so, was man zu mir sagt, oder irgendeinen anderen Scheißbegriff. das denke ich jetzt eher so von Beckham und von Take That kennt man das. Ja. Und in irgendeiner Weise bist du das von denen, also von heute?
Also.
Ohne da jetzt dumm zu vergleichen.
Ja, also ehrlich gesagt, wenn ich die Videos gesehen habe im Nachhinein, wo die ganze Crowd kam, dachte ich mir echt, Alter, das ist genau wie, wenn man im Fernsehen sieht, dass ein Star kommt und alle rennen. Das sieht nicht anders aus. Es sah 1:1 gleich aus. Wo ich mir halt schon dachte, wow, das ist schon jetzt echt krass. So. In dem Moment fand ich schon krass, aber wenn man es dann später nochmal sieht, wenn jetzt irgendein Fußballer rausgeht so.
Und Messi dahin, nach dem WM-Pokal, ne, in dem Restaurant.
Boah, das ist schon hart. Das war schon krass. Also, es war jetzt nicht ganz so wie, natürlich nicht wie Messi, aber vom Bild, nur vom reinen Bild her ging es in diese Richtung, ja. Ging es schon in diese Richtung.
Wie gehst du damit um? Weil ich habe dich als sehr humble, also demütigen Menschen wahrgenommen jetzt auf der Reise. Wie gehst du damit um mit dem ganzen Trubel, der um deine Person gemacht wird?
Also klar freue ich mich so und bin auch stolz natürlich auf dass ich was erreicht habe so. Aber für mich, ich sehe es halt als, ich habe einen Job gemacht, der mir Spaß macht und ich hatte damit Erfolg. Ich sehe den Fame und das Ganze sehe ich gar nicht. Ich sehe, es gibt viele Menschen, die haben Erfolg in ihrer Arbeit. So, ich bin auch einer davon und da gibt es ganz viele. Und ich bilde mir halt nicht mehr darauf ein, weil man jetzt natürlich noch sehr viel Ansehen dafür bekommt. Also ich bilde mir halt nie darauf, jetzt was groß zu sein. So, also ich appreciate es, finde es auch nice, aber fertig. Mehr ist es mit Fame und alles, das hat im Endeffekt auch keinen Wert.
Was war das Krasseste, was an einer Interaktion passiert ist, wo du einfach ein Video machen wolltest und daraus irgendwas passiert ist, was dich maßgeblich entweder geprägt hat oder im Hinterkopf geblieben ist?
Allgemein jetzt von Anfang an?
Ja.
Als ich in München am Marienplatz vor der Polizei getanzt habe, also ich habe auch auf Polizei getanzt, nicht jetzt so
Handy. Auf Polizei?
Nein, angetanzt. Polizei, habe ich gesagt, auf Polizei?
Ja.
Ah, ich habe auch öfter Polizisten angetanzt so. Und,
stehen die eigentlich nicht so richtig drauf, ne?
Nee, eigentlich gar nicht, natürlich. Ja, aber
vor allem in München.
Am Ende kannten mich halt alle und dann war es halt ein bisschen, also das hat sich auch in der Polizeistation rumgesprochen, die haben Videos geschickt so. Und ja, bevor das aber so war, bin ich hingegangen, habe angezählt, angefangen zu tanzen. Und auf einmal nimmt er mich so richtig in Schwitzkasten, so richtig so. Und alle in der Stadt haben es halt so gesehen, haben so zugeschaut und dachten jetzt, ich habe irgendwas gemacht so. Und nimmt er mich so richtig so Schwitzkasten und so, übertreibt so komplett. Und dann meinte ich so, ey, stopp, habe ich so erklärt. Er war richtig aggressiv, so richtig. Und ich hab ihn nicht angefasst, ich bin einfach gegangen, habe getanzt. So. Und er hat so richtig übertrieben, so dachte so richtig so, alle haben so geschaut, was da abgeht so. Und hat er mich noch so angebrüllt, so richtig laut, dass alle es gesehen haben. Und ich habe das Video leider nicht mehr. Ich musste es löschen vor seinen Augen. Und ich hatte damals kein iPhone, wo zuletzt gelöscht gab. Und deswegen war das Video leider weg. Ich hätte so gern jetzt im Nachhinein noch. Aber das war auf jeden Fall so eine Sache, wo ich dachte so, okay, man muss auch schon ein bisschen aufpassen natürlich so, dass man jetzt da nicht irgendwie, ja, einfach übertriebene Schwierigkeiten bekommt. So in München dann auch als Schwarzer, machst du sowas, kann auch nochmal, weißt du. Ist einfach so, ein Polizist in München oft. Und ja, aber das war so eine Sache, wo ich danach noch am Abend so nachgedacht habe und dachte so, krass, so ganz am Riefel hat zugeschaut, wie ich so vom Polizei Schwitzkasten genommen werde. Mich kannten noch nicht alle, mich kannten nicht so viele. Natürlich dachten die dann auch so, was ist das für einer, bestimmt so. Und ja, das war schon so eine Situation, die mir sehr, sehr, sehr im Kopf geblieben ist.
Wie waren die letzten zwei Tage, um also Richtung Projektreise zu switchen, für dich das, wenn du vielleicht die Hörerinnen mit auf die Reise nehmen kannst, was du erlebt hast, was hängen geblieben ist, was dich ja, vielleicht auch beeindruckt hat?
Ja, also die letzten zwei Tage waren richtig sehr, sehr, sehr intensiv. Die ganzen Villages, die ganzen Dörfer, die wir da gesehen haben. Also ich war in meinem Leben, ich war an vielen Orten, aber ich war jetzt nie wirklich an solchen Orten, wo es wirklich Wasser in Frage kommt. Also dass man wirklich drüber nachdenkt, wie bekommt man sein Wasser. Also so an solchen Orten war ich jetzt noch nicht wirklich. Und ja, das zu sehen, wie glücklich die sind über Brunnen oder über Kleinigkeiten, also das hat mich schon echt sehr, sehr beeindruckt und sehr inspiriert. Und allgemein die ganzen Leute, dass sie dich alle so begrüßen mit einem Lächeln. So, man denkt sich so, krass, der Unterschied, wie ich lebe, wie die leben, wie ich aufgewachsen bin, wie die aufgewachsen sind, das ist eine andere Welt, wirklich eine andere Welt. So. Und ja, es ist krass zu sehen. Also auch, dass Leute einfach keine Wahl haben, keine Chance haben auf Wasser und dann aus dem letzten Loch trinken, wo braune Soße drin ist, so eine braune, erdige, weißt du? So, das sind Sachen, die sollte kein Mensch der Welt trinken und die haben halt keine Wahl. Und bevor sie sterben, trinken sie halt lieber das und werden krank. Und ja, das hat schon echt sehr, sehr wehgetan, das zu sehen. Und ja, also es war eine Mischung aus allen Emotionen. Glücklich, traurig, enttäuscht auch, dass die Welt einfach so, dass es einfach unfair ist. Das ist auf einer Seite ist Paradise, auf der anderen Seite ist einfach nichts. So. Und das ja, finde ich, macht mich schon echt sehr, sehr traurig zu sehen, dass die Welt so ist und so unfair ist.
Ja. Wie gehst du damit um? Weil du bist jetzt nicht das erste Mal im Ghetto, ne? Du warst Favelas in Brasilien, du warst in Nigeria und so. Und ich habe ja auch in meinem Leben schon ein paar von ja, diesen strukturellen Ungerechtigkeiten miterleben dürfen. Wie gehst du damit um? Wie transformierst du das für dich, dass du daran vielleicht auch nicht zugrunde gehst? Weil an sowas kann man wahrscheinlich auch an Traurigkeit zugrunde gehen.
Ja, ja. Ja, das sind tatsächlich die Leute, die jedes Mal aufs Neue einfach die besten Leute sind, die man trifft. So, also wenn ich jetzt an einen Ort gehe, wo alles da ist, keiner hat Sorgen, so, da vibe ich nicht so wie in einer Favela, weißt du? Also mit den Leuten, weil die Leute einfach so nett sind, so glücklich sind trotzdem, inspiriert es einen einfach und zeigt einfach so, dass ja, dass materialistischer Reichtum nicht alles ist. So. Also man kann arm sein an materiellen Sachen, aber du kannst trotzdem glücklich sein, so wie es bei denen ist. Klar haben die ihre Struggles, aber die sind trotzdem die Ersten, die dich mit einem Lächeln begrüßen, die Ersten, die kommen, tanzen, das sind immer die. Und das ist halt, das zeigt mir halt einfach so, okay, die haben viele Sachen nicht, die wir haben, aber die haben halt ein glückliches Herz, die haben halt ein reines Herz, so. Und das ist halt das, was, ja, warum ich jetzt nicht mir jeden Abend in mein Bett lege und denke, boah, scheiße, sondern weil die Menschen halt die Laune einfach hochpushen, dass ich es trotzdem halt mit denen genießen kann.
Warum glaubst du, dass wir Menschen in der westlichen Welt das zum Teil verlieren? Ne? Also man muss da aufpassen, weil ich glaube, es ist natürlich nicht immer richtig, dass alle glücklich sind, nur weil sie grinsen oder uns lachen, begrüßen oder tanzen.
Ja.
Ne? Und trotzdem kenne ich diese Reflexion von mir selber auch in den ersten Reisen. Aber was glaubst du, trotzdem würde ich sagen, da ist auch ein Punkt dabei, warum wir diese vielleicht trotzdem das Beste draus machen und Glückseligkeit und Zufriedensein verlieren in der westlichen Welt?
Ich glaube, weil man einfach keine richtigen Sorgen hat, so richtig. Also jetzt keine, wenn man vergleicht, was die für Sorgen haben, dann haben wir keine Sorgen. Und dann sucht man sich unnötige Sorgen. So. Und dann wird man immer pingeliger und meckert auf höchstem Niveau rum. Und ja, ich glaube, mit so einem Lifestyle, wenn du immer auf höchstem Niveau rummeckerst und ja, warum ist jetzt mein Wasser nicht kalt oder so, irgendwie solche Sachen. Wenn du das einfach ein Leben lang lebst, ich glaube einfach, dann hast du einfach nicht, dann achtest du auf andere Sachen, die sehr unnötig sind und dadurch wirst du halt einfach ein bisschen eingeschränkter, sag ich mal. Und dadurch wirst du ein bisschen, Ja, steifer. Es ist einfach steifer und Lockerheit geht weg. Lockerheit geht komplett weg. Wenn du aufwächst, so alles hast, du bist nicht so locker wie jemand, der jetzt schon öfter irgendwo auf dem Boden schlafen musste oder sonst irgendwo irgendwas anderes machen musste, dann bist du einfach gechillter. Man ist einfach ein Mensch, der Stress gewohnt ist und dadurch musst du ein bisschen gechillter sein. So.
Interessante Theorie. Wie schätzt du es ein? Hast du da einen Speicher an für dich so an Sinnhaftigkeit und auch an, wie will ich sagen, wirst du von der Reise zurückkommen und glaubst du, dass du öfters daran denkst, wenn du, bevor du anfangen würdest, wegen kaltem Wasser rumzugehen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man wirklich mit eigenen Augen gesehen hat, wie Leute einfach kein Wasser haben, so, oder ihr Wasser, allein wenn man Wasser hat, aber es trotzdem 2 Kilometer tragen muss, ist ja auch scheiße. Weißt du, das ist wirklich, ich gehe von meinem Zimmer in die Küche, Wasser an, fertig. Also ich werde auf jeden Fall daran öfter denken und da auch eine andere Haltung dazu haben. Auf jeden Fall.
Du hast gerade angesprochen, dass es scheiße ist, kann ich bestätigen, wenn man so einen Kanister tragen muss. Du hast selber den Kanister getragen.
Ja.
Ja, und wie schwer war er wirklich und wie krass hat es sich angefühlt und dann auch in Bezug zu vielleicht der Frau, die vor uns quasi den Kanister mit einer Grazie und einer Würde getragen hat, während wir beide schmerzverzerrtes Gesicht eher hatten.
Also es war richtig schwer. Am Anfang habe ich es hochgehoben, dachte so, ja, geht schon. Und dann habe ich es auf meinen Kopf getan, habe ich direkt gemerkt, jetzt muss ich irgendwie überspielen. Und dann auf der Hälfte vom Weg, das waren vielleicht 150 Meter oder so, auf der Hälfte vom Weg, ich konnte einfach, es ging nicht mehr. So. Und ich bin jetzt auch keiner, der jetzt keinen Sport macht, so. Ich trainiere schon und bin sportlich. Und es war komplett schwer einfach. Also, und das jetzt über 1 Kilometer zu tragen, das ist schon echt fast unmenschlich. Also das ist schon echt, finde ich schon echt krass. Und habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Und vor allem, dass es Frauen machen, finde ich auch ziemlich krass. Also schwere Sachen zu tragen, das verbindet man ja immer eher mit Männern, weil Männer einfach stärker sind, mehr Kraft haben in den meisten Fällen.
Körperlich,
genau. Deswegen dachte ich halt jetzt so, dass die Männer da eher die sind, die das tragen. Und dass man die Frauen einfach so, dass man das so kennt von Frauen auf dem Kopf, weil es einfach so nice aussieht, so dachte ich mir mehr so.
Echt jetzt?
Ja, also ich wusste schon, dass Frauen auf dem Kopf das immer tragen, aber ich dachte nicht, dass Männer es fast gar nicht machen. Dachte ich nicht. Ich dachte einfach, man sieht immer das Bild von den Frauen, weil es einfach, wie die das tragen, elegant gehen dabei, sehen sogar noch nice aus dabei, so. Und dass Männer das gar nicht machen, finde ich auf jeden Fall überraschend.
Also der Hauptgrund, warum ist, dass in den meisten afrikanischen, asiatischen Ländern die Frauen federführend für den Haushalt noch zuständig sind, die Männer arbeiten gehen, so dieses klassische patriarchale System, und Wasserversorgung zum Haushalt gehen.
Ja, stimmt. So. Ja.
Wenn du jetzt mal, also es ist witzig, dass du sagst, weil das heißt ja, dass, glaube ich, auch viele junge Menschen dieses Bild auch nicht richtig kontextualisieren können oder nicht richtig vor Augen haben. Glaubst du, es würde jeden Menschen jetzt mal, sag ich mal, in Hamburg oder Deutschland, Europa gut tun, mal so einen Kanister zu tragen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man denkt darüber jetzt nie nach. So. Also klar sieht man es im Fernsehen, man weiß auch nicht, wie voll der Kanister ist, wie schwer der Kanister ist. Man sieht einfach eine Frau mit einem Kanister auf dem Kopf, die gerade steht. Bei der sieht es nicht so anstrengend aus. Deswegen denkt man das auch nicht. Aber ich denke, jeder sollte es mal probieren, um einfach zu wissen, was Menschen durchmachen müssen, um an leichte Ressourcen zu kommen, die für jeden da sind eigentlich.
Ich meine, der menschenwürdige Zugang zu sauberem Trinkwasser ist 1,5 Kilometer, laut UN. Und ich würde sagen, wir machen einfach eine Challenge draus. Die Leute sollen machen mal ein Race in Hamburg, das wir dann organisieren. Wenn du zufällig da bist, kommst du aber mit dir planen.
Ja, schwer, schwer.
Werde ich nicht anfangen. Wenn du kommst, freue ich mich, wenn ich nicht. Wo Leute 1,5 Kilometer mit einem Jerrycan laufen können. Oder sie laufen 1,5 Kilometer und spenden all ihr Geld. Oder halt ein bisschen Geld.
Ja.
Weil ich halte es so wie du. Ne? Viele Leute haben nicht so viel Geld, dann sollen sie halt eine Kleinigkeit spenden.
Ja.
Die meisten können ein bisschen was spenden. Aber weil ich finde es ganz spannend, wie du sagst. Ne? Also ich habe natürlich schon mal so einen Kanister tragen dürfen, aber ich habe gemerkt, wie
krass es für dich trotzdem nochmal war, die Erfahrung.
Ja.
Und beim zweiten Mal zum Beispiel hattest du ja auch liebevoll gesagt, einfach keinen Bock mehr, das
ja,
nochmal zu
ja,
machen.
Ja.
Und hast dann 2 10-Liter-Kanister getragen. Und ich weiß noch, ich 2013 habe ich in Uganda das erste Mal so einen Kanister getragen. Und die ganzen Frauen haben mich ausgelacht und dann haben sie mir den großen Kanister weggenommen und haben mir diesen 10 Liter, den du gegeben hast, den konnte ich auf den Kopf. Und damit ging es auch. 10 Liter
war. Ja, ja.
Du wiegst ja auch nicht viel. Was wiegst du? 60,
65? Ja, sowas. Ja.
Das heißt, du bist ja jetzt auch nicht so ein Riese,
ja,
sondern eher auf. Geil, so, genau so entstehen auch bei Viva Con Agua immer Ideen. Vielen Dank für diese Inspiration. Ich fand eine Sache, hat mich krass beeindruckt. Also abseits davon, dass ich wirklich, und das ist jetzt kein Geschleim, ich es krass finde, wie reflektiert du für einen 22-Jährigen bist. Das kann man ja auch mal sagen. Ich
meine, du bist
sehr jung. Du hast schon sehr viel gesehen. So, du könntest auch ein bisschen mehr durchdrehen. Das würden viele Leute verstehen, weil du halt in der Öffentlichkeit so gehypt wirst und so weiter. Und trotzdem machst du genau das nicht. Das feiere ich sehr. Und was ich auch extrem gefeiert habe, ist, wie du die Kampagne von Dance for Wash aufgenommen hast. Weil für die Leute, die jetzt noch nie das gehört haben, darum geht es, um die universelle Sprache Tanzen zu nutzen, um Themen wie Sanitär, Hygiene, Menstruation zu kommunizieren.
Ja.
Und das ist ein ganz besonderer und einzigartiger Ansatz von Viva Con Agua Uganda, den sie hier ausprobieren. Und du hast sofort diesen Tanz kapiert, du hast sofort die Kommunikationsebene kapiert. Kannst du es trotzdem mit deinen Worten beschreiben, so dass es für die Leute bildlicher wird, also was die Aufgabe war und wie du es wahrgenommen hast?
Ja, also da war ein Spiel. Es wurde halt spielerisch, tänzerisch animiert, wie man halt richtig auf Toilette geht. Also wie man von bis zur Hygiene, bis zur Haltung, alles muss da auf jeden Fall stimmen. Und um das halt den Leuten beizubringen, hat man halt einen Song angemacht, ist im Kreis gegangen, so wie bei Die Reise nach Jerusalem. Mhm. Und dann waren halt so Toiletten aus so einem Karton, wo man halt das Toilettenabzeichen sieht, so mäßig. Eine Toilette aus so Karton, so.
Mit den Füßen.
Genau, mit den Füßen. Mit den Rillen dran und das Loch. Genau so. Und da musste man halt im Kreis darum tanzen. Und da musste man halt schnell auf seinen Platz gehen, so. Und
wenn
die Musik stoppt, genau. Und wer es nicht schafft, der ist halt raus. So wie bei Reise nach Jerusalem, ich glaube, das kennt jeder. So, Austausch statt den Stühlen, die Toiletten. Und genau, also da erstmal eine sehr, ich würde sagen, lustige und kreative Art, das zu lernen, so. Und auch die Haltung und alles richtig. Vor allem bei Kindern. Kindern kann man Sachen 100.000 Mal erklären und die machen es trotzdem falsch. So. Und deswegen da direkt in der Theorie, die sitzen dann da, dann werden die kontrolliert, so. Und so lernen die es halt auch, weißt du. Was ich sehr, sehr nice fand, als Form, was weiterzugeben, was vor allem bei Kindern so. Man muss es ein bisschen mit Spaß machen. In der Schule, wie es in der Schule läuft, keiner hat Spaß in der Schule so richtig.
Wir haben ja gestern gehört, deine Ohren sind Dekoration.
Ja.
Sagt der Vater zu dem Kind.
Genau, so. Deswegen Kinder, vor allem bei Kindern ist es gut, wenn die einfach was machen, direkt machen. Und mit Tanzen und Musik das zu verbinden, ist perfekt. Musik, wenn du irgendwas lernst, tänzerisch, spielerisch, dann bleibt es auch schnell an deinem Kopf drin. Also wenn du einen Tanz lernst, den vergisst man jetzt nicht direkt, weißt du? Ein Tanz, so wenn du den oft machst, immer und immer wieder machst, dann wirst du den in 3 Jahren immer noch kennen. So, und so lernt man das halt schnell. Und ja, ich fand es für mich als Tänzer eine neue Art einfach, um Sachen zu lernen und darzustellen mit Tanz. Also und nicht mal Tanz, sondern einfach nur bewegen, einfach nice bewegen, zur Musik, viben. So muss es sein. So fand ich es wirklich perfekt. Und ja, also wirklich nice zu sehen, dass man Kindern und allgemein Menschen mit Musik und Tanzen und Bewegen einfach so viel beibringen kann.
Die eine Frau hat es auf jeden Fall auch sehr kompetitiv genommen, ne? Die
in dem, ja, auf jeden
Fall. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber die war auf jeden Fall jetzt real genommen.
Die hat es richtig ernst genommen, so. Da musste ich auch ein bisschen hinterherziehen. Dieses Sitzen, die konnten es alle, was weiß ich wie lange, und ich war echt schwach. Also ich habe echt gemerkt, ich habe schwache Beine eigentlich.
Wobei du, also ja, Leg Days gibst du ja immer, hast du mir erzählt, ja. Aber du hast ja auch gesagt, dass du was an den Knien hattest.
Genau, so, genau.
Durchs Tanzen
und ja, so. Ich habe einen Move zu oft gemacht und dann haben viele Tänzer so.
Weil das ist krass, weil das kenne ich natürlich vom auch asiatischen Kontinent, gerade in Indien oder so, sitzen die gefühlt Stunden in dieser Hocke.
Ja. Also so. Kenne ich nicht.
Und das zweite Spiel?
Das zweite Spiel, da ging es halt um den ganzen Ablauf von einem Toilettengang. Klopfen, Tür auf, Tür zu, auf Toilette gehen, putzen,
Hose runter,
sitzen, also Hocke, Po abwischen, hochgehen, Deckel zu, ein bisschen den Boden putzen, rausgehen, Tür zu, Hände waschen, Seife, fertig. So. Das ganze System, Hände waschen auch natürlich sehr, sehr wichtig, Hygiene. Und das wurde halt auch, das muss man halt alles während einem Song machen. Man hatte so einen Song sozusagen Zeit so für den ganzen Ablauf.
Schneller Schiss.
Ja, schon. War ja schnell. Ich bin schnell. Ich bin sehr, sehr schnell. Drei Minuten.
Dann muss man auch nicht abwischen so viel.
Doch.
Ja?
Wie?
Ja, wenn also ich weiß, von wenn es so richtig gut rausflutscht, dann hat man ja auch eine gute Verdauung.
Ja, ja.
Kennst du auch die perfekte Stellung zum Scheißen? Ist ja quasi, dass du die Beine angewinkelt nach oben hast. Weil dein Darm dadurch...
Habe ich mal gehört, aber werde ich niemals machen.
Niemals?
Nein, niemals.
Ist so geil, du triffst immer so absolute Aussagen.
Werde ich niemals machen.
Niemals?
Nein, das bringt mir gar nichts. Es kommt raus sowieso, ob ich auf dem Klo bin, ob ich hier irgendwo anders bin, Loch, Toilette zum Sitzen, es kommt raus.
Wobei du, nachdem du da mit deinen Beinen fast verreckt bist, mir erzählt hast, dass du nur einmal in den Wald geschissen hast. Das konnte ich ja fast gar nicht glauben.
Doch, nur einmal, da war ich vielleicht 10 oder so.
Was für ein Wald?
Das war Fußball, wir haben Fußball gespielt, und da war einfach so ein Wald, und musste ich so richtig dringend, dann bin ich halt da reingegangen. Und dann habe ich halt so, als ich rausgegangen bin, habe ich so getan, als ob ich nur pissen war.
Und hattest du was zum Abwischen?
Ja, Blätter. Irgendwas musste man ja nehmen.
Keep it real.
Blätter, ja, aber auch nicht so gut. Ich war zehn, ein paar Blätter und dann weiter Fußball gespielt.
Ist Scheißen ein Tabuthema für dich?
Ja, um ehrlich zu sein.
Weil du die Art und Weise, wie du reagierst, ist schon so leicht.
Ja, also, ja, schon. Also,
wenn du jetzt so ein Weißbrot wärst wie ich, dann würdest du wahrscheinlich ein bisschen rot werden.
Rot nicht, aber also ich würde nicht sagen, es ist ein Tabuthema, aber zum Beispiel, es ist jetzt was, worüber ich eigentlich jetzt nicht so viel rede. Ich habe kein Problem, darüber zu reden. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Klo bin, wenn ich kacke und jemand ist irgendwie dabei oder vor der Tür, ich hasse es. Ich muss wirklich alleine sein, keiner darf hören. Keiner darf irgendwie dabei sein, so ist es für mich. Einfach alleine, und ich mag das nicht, wenn ich weiß, Leute sind vor der Tür oder so, mag ich gar nicht.
Also sagen wir es, wie es ist. Es ist sehr unrealistisch, dass wir zwei noch eine WG haben werden. Ich habe fast immer mein Leben lang mit offener Tür geschissen.
Mit offener Tür?
Safe.
Nein.
In Heidelberg, das habe ich noch nie, glaube ich, erzählt, aber in Heidelberg gab es diese geile Wohnung, wo wir studiert haben, wo die Klotür, die Wohnungstür und die Haustür in einer Linie waren.
Boah, das heißt, wenn jemand...
dass der Nachbar hochgegangen ist. Ich saß halt einfach schön offen.
Und alle Türen waren offen?
Alle Türen waren offen.
Das kann ich gar nicht. Das ist eine Sache, die ich gar nicht kann. Ja. Bei mir muss Ruhe sein. Ich will auch keine Stimmen hören, die da irgendwie draußen reden. Einfach Ruhe.
Hängst du auf TikTok ab oder was machst du?
Ja, schon. Deswegen zieht sich auch mal in die Länge. Obwohl, früher, bevor TikTok, war ich so schnell. Zack, 2 Minuten, fertig. Jetzt, man hat es gemacht, mal gekackt. Dann chillt man noch so ein bisschen am Handy mäßig. Und dann, ich weiß auch nicht warum, aber zieht sich in die Länge, deswegen.
Was mich ja sehr interessieren würde noch, rollst du, faltest du oder knüllst du?
Wie?
Das Klopapier.
Wie, rollen, falten oder knüllen?
Naja.
Abmachen?
Ja.
So, flach?
Ja.
Und dann so?
Ah ja.
Flach, es ist flach.
Also eher falten. Du tust die Blätter übereinander falten.
Ja, sozusagen. Auch knüllen habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Es gibt alles.
Und die Sache ist, seit ich so viel reise, also in Deutschland, ist es für mich, meiner Meinung nach, ist es ein Hygieneproblem in Deutschland, wenn es um Kacken geht, weil es gibt an keinem Klo diesen Abspritzer, dieses Ding. Ja. Das gibt's nicht.
Ja.
Und jetzt überleg mal, ein Hund kackt auf deine Hand, so, und du machst so ein bisschen Klopapier so, dann sieht man es nicht mehr, fertig. Weißt du? Also finde ich eigentlich voll eklig. Eigentlich hat jeder in Deutschland so einen dreckigen Arsch eigentlich. Muss man eigentlich, weil das Ding ist, schau mal vor, du hast hier Hundekacke.
Ja.
Und du machst einfach mit Papier so weg, dass du es nicht mehr siehst.
Ja.
Stinkt trotzdem noch und ist trotzdem noch total eklig.
Ja.
So. Und so ist es ja eigentlich. Du machst Klopapier weg, so bis du nichts mehr im Klopapier siehst. Deswegen, seitdem ich so viel reise und die das Ding alle haben, in allen Ländern, so gefühlt, nehme ich das immer so, und seitdem kann ich es nicht mehr ohne. Ich kann es gar nicht mehr ohne.
Es gibt es ja auch als, wie heißt es nochmal? Po-Dusche.
Ja, habe ich auch von gehört. Das habe ich mir nämlich letztens noch überlegt zu kaufen. Aber ich habe es irgendwie, dann bin ich in den Laden gegangen habe ich es nicht geholt.
War es dir unangenehm?
Nee, das nicht. Ich will schon, ich will es direkt kaufen, weil dann sieht auch jeder, ich bin hygienisch, das darf gerne jeder sehen. Ja. Sie können mich gerne filmen dabei, wie ich das kaufe. So, aber ich weiß nicht, wo man sowas kauft und habe mich jetzt noch nicht schlau gemacht. Es war nur ein kurzer Gedanke, aber...
Ich schenke dir eine.
Echt jetzt?
Als Dankeschön.
Okay.
Weißt du, warum wir so viel über Scheißen reden?
Warum?
Naja, weil es wirklich ein Tabuthema ist und die Leute nicht darüber reden. Und in dem Moment, wo du Tabuthemen hast in der Welt, ist es sehr schwierig, dafür Spenden zu sammeln oder Firmen zu finden, die Geld da rein investieren oder so.
Ja.
Und die Zahl ist halt 4,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer...
Das ist krass.
Das ist halt krass.
4,2 Milliarden?
Ja, die keine gesicherten Zugang zu einer Toilette haben. Das bedeutet abgeschlossen, Licht... Handwaschfacilities, also dass du danach mit Seife die Hände waschen kannst.
Ist ja mehr als die Hälfte.
Jeder zweite.
Boah, das ist krass.
Und deswegen versuchen wir es immer wieder so zu enttabuisieren. Deswegen haben wir dieses Goldeimer-Klopapier und machen halt viel so. Wir haben zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsaktionen war auf dem Festival: kompletter Sommer, Kampagne von Goldeimer. Wer legt den größten Schiss? Ja? Und da sind halt alle Leute angestanden, natürlich sehr viele Männer auch. Und wir haben das extra, das Klo wurde so vorbereitet, dass die Pisse und die, das Klopapier getrennt wurde und es ging nur um den Haufen. Rate mal, was der größte Haufen der Festivals ist, so, ich glaube so vor 3 Jahren oder so, kurz nach Corona, war wie viel Kilo?
Wie viel Kilo?
Ja, oder Gramm?
Ja, so Kilo glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin sehr schlecht mit Gramm schätzen. Ja, ich sag mal 3, nein, schon mehr. Ich sag 600 Gramm.
1,7 Kilo.
Eine Person.
50, ja.
Eine Person. Also fast 2 Milchpackungen.
Fast 2 Milchpackungen.
Wie kann man... Hab ich noch nie mal den gehört.
Viele Leute gehen ja quasi, wenn sie aufs Festival gehen, dann gehen sie halt vorher nochmal scheißen, die Heimscheißerin sozusagen. Und dann gehen sie erst am Ende wieder scheißen.
Aber 1,7 Kilo ist schon... Das ist schon krass. Krass.
Um mal wieder zu seriösen Themen zurückzukommen. Wenn du von der Reise zurückkommst, ich habe das schon bemerkenswert, bewundernswert wahrgenommen, dass du ein sehr gefühlt schönes Familiensystem hast.
Ja.
Und das wahrscheinlich auch für die Stabilität und den Halt und auch die Werte, die du im Leben so an den Tag legst, dafür verantwortlich ist. Was erzählst du deiner Mama und deinem Papa, deine zwei Schwestern, wenn du zurückkommst?
Ich werde auf jeden Fall erzählen von den vielen Eindrücken, die vielen Emotionen, die man hatte. Ist auch sehr interessant wegen meinem Dad, weil er ist jetzt nicht ganz so aufgewachsen, aber er wird schon einige Sachen erkennen, so von seiner Kindheit, so damals. Jetzt nicht Lehmhütte und sowas, aber schon ein paar Sachen waren natürlich ähnlich, deswegen findet er es auch sehr interessant und weiß auch, wie man... Er ist ganz anders aufgewachsen, also er kennt sich da viel besser aus und deswegen werde ich da einfach erzählen, dass ich echt viel mitgenommen habe, dass ich sensibler sein werde, wenn es ums Thema Wasser geht und auch sehr, sehr geflasht war, das ist wirklich nochmal zu sehen, wirklich mit eigenen Augen, wie Menschen leben, so, dass es einfach krass verteilt ist, so, und meine Eltern natürlich das ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Wir haben auch Familie in Nigeria, so, also natürlich haben die sind jetzt nicht im Dorf, aber es ist trotzdem andere Verhältnisse. So, Strom fällt aus und Geldprobleme, alles Mögliche so. Und deswegen ist es bei uns immer ein Thema. Und deswegen haben wir da auch sehr viel, worüber wir uns dann austauschen können. Ich glaube, am meisten wird es dann darum gehen, wie die Welt einfach verteilt ist und dass es einfach sehr, sehr schade ist, weil wir alle kennen diese Bilder. Meine Mom war selber schon oft in Nigeria, auch damals schon, als sie geheiratet haben, war ja auch schon jetzt 30 Jahre her ungefähr. Und vor 30 Jahren war Nigeria auch noch ganz, ganz anders. Also meine Mom, uns allen sind solche Bilder bekannt. Und deswegen, die werden sehr viel fragen, wie es war. Auch Thema Viva Con Agua werden die 100% auch sehr, sehr viele Fragen stellen. Was für eine Organisation ihr seid, also wie ihr arbeitet. Ich habe auch schon auf Instagram gesehen, dass beide meine Eltern die Posts von Viva Con Agua liken. Also die sind da schon, verfolgen das schon. Und genau. Und bestimmt wird es auch dann darum gehen, wie man helfen kann und wie man spenden kann.
Also deine Eltern schon Viva Con Aquatisiert?
Ja, auf jeden Fall. Also gestern habe ich geschaut, auf dem Feed habe ich schon gesehen, beide haben schon die Posts geliked.
Wenn wir über die Organisation noch kurz sprechen,
ja.
Wie schätzt du es ein, dass es hier mit Viva Konakbo Uganda und Papa Shabani und den ganzen Mitarbeiterinnen, die du jetzt auch kennengelernt hast, einfach lokale Strukturen gibt? Wie schätzt du die, ja, das ein? Wie wichtig ist das?
Sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem als ein lokales Team. Also natürlich kannst du nicht alles machen von einer Seite aus. So. Man muss auch in jedem Land ein Team haben. Und ja, ich habe das ganze Team kennengelernt. Kam mir sehr, sehr seriös vor. Sehr, sehr leidenschaftlich. Und einfach sehr, die nehmen es sehr, sehr ernst. Die nehmen es sehr, sehr ernst und sagen, die wissen, worum es geht. Und die wissen, was auf dem Spiel steht. So. Und was für ein Impact machbar ist. Und deswegen hat mich sehr beeindruckt, wie die arbeiten. Auch wie die miteinander umgehen, also hat wirklich alles gestimmt. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr großer Impact hat und dass da auch noch sehr, sehr viel passieren wird. Allein welche Kontakte schon im Spiel sind, mit wem man schon redet, welche Leute man schon reinholt, so, das zeigt ja schon alles, so, wie weit es schon aufgebaut ist. Und hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie so eine Organisation arbeitet.
Ja. Ich meine, das heißt ja immer so lapidar, Farbe spielt keine Rolle. Ja, und ich habe nicht diese Geschichte mit dem Schwitzkasten am Marienplatz.
Ja, ja.
Weil ich wahrscheinlich als Weißer mir das nicht passiert in Deutschland.
Ja, ja.
So. Und wir wissen alle, George Floyd etc.
pp. Ja.
Ja. Inwieweit hast du dich auch mit sowas auseinandergesetzt wie White Saviorism, ne? Wenn ich jetzt quasi in meiner Rolle als Co-Founder da von Viva Con Agua durch die Welt reise und mich dafür abfeiern lassen würde, was ich auch zum Teil gemacht habe, muss ich gestehen, natürlich, weil ich es erst später reflektiert bekommen habe,
ja,
auch Leute,
ja.
So, also auch Lernprozesse an den Tag gelegt habe.
Mhm.
Wie wichtig ist das eben, dass es nicht klassisch weiß dann ist, die einfach Geld spenden und sich dann hier schön abfeiern lassen? Wie wichtig ist das für jemanden?
Für mich ist das Wichtigste, was es an einer Spendenorganisation gibt. Also das ist für mich der wichtigste Punkt. Man kann das halt ganz schnell auch falsch aussehen lassen. Du kommst dahin, weiße Menschen gehen zu Afrikanern, hey, wir haben Geld, wir helfen euch, yeah. Und natürlich freuen die sich trotzdem, weil es ist ja im Endeffekt trotzdem noch eine gute Tat. Also sag ich jetzt mal, es wird ja trotzdem noch Leuten helfen. Auch wenn man sich dafür feiert und das auf einer falschen Ebene macht, wird es trotzdem Menschen helfen. Das heißt, die werden trotzdem dich feiern, man wird trotzdem gefeiert und man wird selten wahrscheinlich hören, ja, das ist nicht gut, was du machst, weil im Endeffekt hilfst du ja trotzdem Menschen. Deswegen glaube ich, dass es halt einfach die Herzenseinstellung dahinter sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil für mich zu sehen, eine weiße Person, die dann da in ein Land geht, sich abfeiern lässt und dann so einen auf weißen Retter macht, so, obwohl sie ja gar nicht viel dafür kann. Klar, es ist cool, dass sie das macht, aber die ist einfach privilegiert, hat einfach mehr Geld und kann auch mehr Sachen machen. Wie soll einer von Leuten, die jetzt nicht viel haben, wie soll der denn jetzt irgendwie nach Deutschland gehen und da Menschen helfen? Geht gar nicht, weil es einfach privilegiert ist.
Kriegt nicht mal ein Visa.
Ja, kriegt nicht, genau. Das ist ja, genau. Kann nicht mal dahin reisen. Das ist ja auch das. Das ist einfach unfaire Welt und dann als Weißer da ohne Gedanken da sein Ding zu machen, so. Es gibt ja auch ganz viele, die verstehen es nicht. Die denken einfach, ich helfe, ich mache doch was Gutes. Warum? So denken die. Aber man muss einfach, ich glaube, man braucht doch dafür Erfahrung, um einfach zu checken, wie man da hingehen muss und wie man eingestellt sein muss. Dass man sich auf die Menschen einlässt, auf die gleiche Ebene geht mit denen und sich jetzt nicht irgendwie kommt und so einen auf Boss macht, also oder einen auf Rich macht. Das ist auch sehr, sehr unnötig. Deswegen, für mich ist das die wichtigste Sache an so einer Aktion, dass man nicht den Menschen irgendwie zeigt, hey, die sind arm, wir sind reich, wir helfen, wir sind gut, die sind glücklich, sondern dass man einfach, einfach das mit einem gewissen Feeling macht.
Schützt dich das Tanzen davor? Weil ich meine, also klar, du hast auch Privilegien, du kannst um die ganze Welt reisen,
ja.
Ne? Du hast mittlerweile Geld,
ja.
Möglichkeiten. Schützt dich das Tanzen davor, da nicht so als so Dummbatze quasi aufzutreten,
ja.
Und so, sondern sofort in die Interaktion mit den Menschen?
100%. 100%. Weil ich würde sogar sagen, es ist das, was am meisten den Unterschied für mich macht. Weil du gehst dahin, du tanzen in den meisten Ländern, wenn man jetzt nicht an Europa denkt, ist Tanzen eine sehr, sehr große Kultur. So, gehört einfach dazu. Deswegen denke ich, wenn ich dahin gehe und mit den Menschen tanze, lässt man sich auch sofort kulturell aufeinander ein. ich zeige denen meine Moves, die machen ihre Moves, ich versuche das nachzumachen, so, ich tanze zu ihre Musik. Und das ist halt, das macht einfach direkt alles viel lockerer. So, die wissen, ey, der macht es, der lässt sich drauf ein, so, der kommt, der tanzt, der geht ab, weißt du? Und dann ist es halt direkt, man kann da jetzt auch nicht irgendwie cringe daherreden, sondern man tanzt einfach, man lacht und man hat einfach Spaß so. Und ich glaube, das ist einfach so der beste Icebreaker für alles. Also, weißt du, wenn man es, natürlich muss man da auch schauen, wie man es macht. Aber ich denke, Tanzen ist einfach der beste Icebreaker für alles und also für mich. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr, dass ich mich jetzt da nicht fühle wie einer, der privilegiert aus Europa kommt, Afrika, das arme Afrika erobert, so mäßig, weißt du, wie das rüberkommen kann. Mit einfach Tanzen ist das einfach alles viel gechillter.
Wie sehr geht dir das auf den Sack, dieses, du hast Arme in Anführungszeichen gesetzt?
Ja, ja.
Also dieses oft klischeehafte Bild vom afrikanischen Kontinent?
Es ist einfach nur noch sowas von nervig. Ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin damit auf, als schwarze Person wächst du damit auf, ob du halbschwarz bist, ob du 100% black bist. Du wächst einfach damit auf, dass Leute dich die dümmsten Fragen über Afrika stellen. Erstmal denken alle, dass Afrika ein Kontinent ist. So?
Ein Land.
Ein Land ist. Schau mal, es verdreht sich schon selber in meinem Kopf. Es verdreht sich schon selber in meinem Kopf. Dass Afrika ein Land ist. Was ich am Anfang noch nicht ganz so übel nehme, weil es auch oft von Kindern kommt, ganz oft. Wenn es ein Erwachsener sagt, dann ist es natürlich, regt es mich sehr, sehr auf. Aber okay, ungebildet so. Wenn du nach Amerika gehst, die können nicht mal ein Land in Europa nennen, so. Also, ist, kann man noch, regt mich schon auf, aber ja, nicht gebildet, okay. So. Aber wenn dann diese Fragen kommen wie, habt ihr in Afrika nicht Handys? Das, oder einer hat mich gefragt, ob es in Afrika Bier gibt. Gibt es in Afrika Bier? So. Das sind so Fragen, wo man sich wirklich denkt, Alter, oder Leute denken, dass es dort nur Lehmhütten gibt, nur. Also die denken, es gibt keine Häuser, die denken nur Lehmhütten. Und das sind halt wirklich Fragen, wo ich mir wirklich denke, boah, ihr denkt echt auch, wir sind Urmenschen, die abends um Feuer tanzen und rumbrüllen, alle nackt. Also weißt du, so klar gibt es das, aber das ist vielleicht 0,1% von ganz Afrika. Das ist irgendein Stamm. Ich weiß auch nicht, wie die Journalisten das finden überhaupt und dann darüber berichten und dann denkt und das so darstellen lassen, dass ganz Afrika, der ganze Kontinent so ist. Finde ich wirklich komplett krass und auch schade und sehr, sehr respektlos.
Verstehe ich zu 100%. Deswegen ist zum Beispiel bei der Doku, die wir jetzt hier im Rahmen der Reise machen, uns so wichtig, dass wir halt nicht nur jetzt zum Beispiel diese Begrüßung ist auch schon sehr stereotyp im Dorf gewesen, wo die Frauen dann tanzen.
Ja.
Und
Genau. So. Ja.
Ist auch sehr stereotyp.
Ja. Ja.
Und deswegen dann eben auch mit Ghetto Kids Uganda oder ins TV gehen oder ins Radio oder Fußball spielen oder Putz machen oder so, um andere Seiten einfach aufzunehmen.
Ja, wichtig, sehr wichtig.
Last question I would like to address in English because otherwise it doesn't make sense for the question. If the whole world would listen to you for like 30 seconds, what would you say?
The whole world listened to me for 30 seconds. That is a very, very, very hard question. I think I would say, let me think real quick, spontaneously, I think I would just say that the most important thing in the world is sharing love with other people. I would say that money, fame, and all those things that the world admires is not the thing that's like really important in life. Of course, it's good, but I think we should all focus on loving each other, you know, no matter how people look, no matter what, respect everybody. Respect is a very, very important thing because in this world, people don't have respect, to be honest. They don't have respect at all. So I would just say that we have to love each other. We have to respect each other to make this place a better world. Love and respect, to show that to other people and to live thankful and to be thankful about little things, to be thankful about water, to be thankful about food, to be thankful about everything, you know, because I think the world is a very unthankful place. So I think thankfulness, sharing love for people and respect each other is the most important thing that I want to let people know, you know. Yeah.
Okay, ich würde sagen, wir hören auf mit der Sauna-Podcast. Das ist vielleicht ein neues Format irgendwann, das es mal gibt, weil ich weiß nicht wie dir, aber mir geht die Pulle auf jeden Fall.
Ja, Mann.
Fließt gut. Vielen Dank, dass du
gerne.
Podcast machst, dass du hier auf der ganzen Reise dabei bist und auch deine ganzen Reflexionen so offen, quasi splitternackt im Wald mit uns teilst.
Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Ich lerne viele Sachen, viele Eindrücke und ja, ist genau mein Ding. Ist genau mein Ding, deswegen vielen Dank.
Das war sie, unsere erste Podcast-Folge aus Uganda. Wer weiß, vielleicht folgen da ja noch ein paar mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet irgendwie genießen, was die beiden da von unterwegs erzählen. Habt vielleicht ein bisschen was gelernt über Noel, über seine Leidenschaft zum Tanzen und auch über die Viva Con Agua-Projekte. Hier geht es nächste Woche weiter. Wenn ihr erfahren wollt, was in der Zwischenzeit so abgeht, dann checkt doch mal den Instagram-Account von Viva La Social aus oder guckt bei Viva Con Agua vorbei. Da posten wir regelmäßig alles rund um Projekte, Events oder anstehende Aktivitäten. Bis dahin, macht's ganz gut, eure Sophia.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.